Eine ältere Dame betritt zum ersten Mal als Gast den Gottesdienst einer Gemeinde. Vor Beginn des Gottesdienstes setzt sie sich in die erste Reihe. Da kommt ein Mann auf sie zu und sagt: Entschuldigung, aber ich würde mich heute an Ihrer Stelle nicht in die erste Reihe setzen. Da sagt die Frau: Wieso denn? Der Mann sagt: Weil der Prediger, der heute predigt, ausgesprochen langweilig ist. Und wenn Sie in der ersten Reihe sitzen, könnte es sein, dass Sie so laut als gähnen müssen, dass das auffällt. Daraufhin reagiert die Frau ganz empört: Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Und der Mann sagt: Nein. Und die Frau sagt: Ich bin die Mutter des Predigers und ich bin gekommen, um meinen Sohn predigen zu hören. Oh, sagt der Mann, wissen Sie denn, wer ich bin? Und die Frau sagt: Nein. Und der Mann sagt: Na, dann ist ja gut, und geht schnell weg. Manche Menschen übernehmen ungern Verantwortung für das, was sie sagen. Damit bin ich beim Thema Verantwortung übernehmen. Das ist unser heutiges Thema, Verantwortung übernehmen. Und wir werden lernen von jemandem, der es wissen muss, wie das geht, Verantwortung zu übernehmen, nämlich von Paulus. Wir befinden uns in Milet in Kleinasien an der Westküste der heutigen Türkei in der Nähe von Ephesus. Das ist das Kernland der frühen Christenheit bis in ein paar Jahrhunderte nach Christus. Wo ist die Folie eigentlich? Die erste Predigtfolie müsste man sehen. Die weiteren brauchen wir gleich. Das ist das Kernland der frühen Christenheit. Es müsste auch jemand sitzen, der das weiterklickt. So, das hat sich im ersten Gottesdienst total bewährt. Ja, das reicht erstmal. Genau. Und wenn ich dann gleich freundlich nicke, ja, wenn ich freundlich nicke, aber nicht vorher, ja, weiterklicken. Kernland der frühen Christenheit. Und das hat sich erst geändert ein paar Jahrhunderte nach Christus, dadurch, dass sich der Islam rein militärisch ausgebreitet hat, nicht durch Missionserfolge. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre die Türkei heute noch christliches Kernland. Und das muss man mal so in Gedanken durchspielen. Denn würden wir, wenn wir zu großen christlichen spannenden Konferenzen führen, nicht nach Chicago reisen, sondern nach Izmir. Und die Prediger, deren Predigten wir uns aus dem Internet runterladen würden und deren Bücher wir am Büchertisch kaufen würden, die würden nicht Bill Hybels heißen, sondern Utgur Ögütmen zum Beispiel. Das muss man sich klar machen. Das ist eigentlich das christliche Kernland der ersten paar Jahrhunderte, das große Erweckungsgebiet. Paulus steht kurz vor der Abreise aus diesem Gebiet. Und er war in dieser Zeit geradezu die Lichtgestalt der Erweckung in dieser Region. Er hat in Ephesus, in der großen Stadt Ephesus, eine Gemeinde gegründet. Zunächst gegen den Widerstand fast der ganzen Stadt. Die haben ihm das Leben ungemein schwer gemacht. Dann gab es eine Reihe von Bekehrungen. Langsam wächst die Gemeinde und hat eine Ausstrahlung in die ganze Region. Jetzt reist Paulus nach Jerusalem ab, nachdem er jahrelang dort war. Und zuvor sagte er noch letzte Worte an die Gemeinde. Und an die, vor allem die Leitungsebene der Gemeinde und der Gemeinden im Umland. Er hält eine große Rede, eine der größten Reden im Neuen Testament. Die einzige Rede in der Apostelgeschichte, die ausschließlich an Christen gerichtet ist. Ansonsten hat man damit anscheinend nicht so viel Zeit mit rein internen Veranstaltungen verbracht. Aber das ist jetzt mal eine große Rede, die ausschließlich, Klammer auf, Klammer zu, die ausschließlich an Christen gerichtet ist. Und ich finde diese Rede so großartig, dass ich eigentlich am liebsten ausschließlich den Text vorlesen würde. Der ist auch relativ lang. Das darf man als Prediger nur leider nicht. Stattdessen werde ich am Text entlang gehen, den tatsächlich insgesamt vorlesen und zwischendurch immer mal wieder auf Pause drücken und ein paar Kommentare abgeben. Wir fangen also an. Nächste Folie. Die Verse 17 bis 21. Eins allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch und in dieser Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündigt und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Pause. Ist euch etwas aufgefallen in den Versen, die ich eben vorgelesen habe? Paulus stellt sich in diesen Versen als Vorbild hin. Er sagt, ihr habt an meinem Leben abgelesen, wie konsequentes Christsein aussieht. Ich habe mir in dieser Hinsicht letztlich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe mich vorbildlich verhalten. Paulus stellt sich als Vorbild hin. Das machen wir heute in aller Regel nicht. Also, ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt, dass ein Prediger, eine Predigerin sich vorne hinstellt und sagt, übrigens, wenn ihr mal so wissen wollt, wie das funktioniert, so konsequentes Christsein, dann kommt ihr am besten zu mir. Das machen wir nicht. Mit guten Gründen. Höchstens machen wir sowas auf dem Kanal der Beiläufigkeit. Also wir sagen so, ja, das ist mir auch heute Morgen um 6 in meiner 2-stündigen stillen Zeit aufgegangen. Oder, ja, ich weiß noch, das letzte Mal, als mich Pastor John Ortberg zum Essen eingeladen hat, hat er mir das auch im Vertrauen mal gesagt. Nein, so vielleicht, ja. Wie kommt Paulus dazu, sich so völlig unsubtil und direkt als Vorbild hinzustellen? Ich glaube, es geht ihm gerade nicht um sich. Es geht Paulus nicht um sich, sondern es geht ihm ganz allein um Jesus. Und deswegen setzt er alles daran, um Menschen im Glauben auf dem Weg zu Jesus weiterzuhelfen. Selbst wenn das beinhalten kann, dass er sich selbst als Vorbild hinstellt. Jesus ist ihm so wichtig, dass es ihm egal ist, ob andere glauben, er macht sich wichtig, wenn es ihnen hilft, im Glauben weiterzukommen. Jesus ist ihm so wichtig, dass es ihm egal ist, wenn andere den Eindruck gewinnen könnten, er mache sie wichtig, obwohl das gar nicht der Fall ist, wenn es nur den Menschen hilft, im Glauben weiterzukommen. Nur dann kann man es sich leisten, sich als Vorbild hinzustellen. Nur wer sich nicht so wichtig findet, darf sich als Vorbild hinstellen. Worin genau ist Paulus Vorbild? Ich lese noch einmal Vers 20. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt. Ich habe nichts verschwiegen, sagt Paulus. Und ich behaupte mal, dass es für uns in unseren Breitengraden mitteleuropäisches, auf- und abgeklärtes, bleichgesichtiges Christentum nicht typisch, dass wir nichts verschweigen, sondern wir neigen eher dazu, die Wahrheit zumindest stromlinienförmig anzuordnen. Weil wir uns nicht so gern unbeliebt machen. Und es ist auch schon in Ordnung, in manchen Zusammenhängen die Dinge so zu sagen, dass sie für Menschen, die neu im Glauben sind, überhaupt verständlich werden, nicht alles auf einmal. Aber dabei sollte man auch die Dinge nicht aussparen, die möglicherweise unbequem sind. Wir neigen aber dazu, die Wahrheit stromlinienförmig anzuordnen. Mir fällt an dieser Stelle der große rheinische Kabarettist Konrad Berkeche ein. Der hat mal beschrieben, wie Handwerker in verschiedenen Regionen Deutschlands reagieren, darauf, dass man sie an ein Versprechen erinnert. Also, wenn man bei irgendeinem Handwerker irgendeinen Teil in Auftrag gibt und sagt, in 2 Wochen hätte ich das gerne wieder. In Schwaben sagt der Handwerker, ja, mache ich. 2 Wochen später holt man das Teil ab. Es ist tatsächlich fertig. Also, ist schön. Ist allerdings auch ein bisschen langweilig, ne? Wenn ich heute schon weiß, was in 2 Wochen ist. Ist auch kein Leben, ne? Im Rheinland dagegen, da komme ich ursprünglich her, reagiert der Handwerker mit einer Zeitform, die es so nur im Rheinischen gibt, nämlich mit der Zukunft der Vergangenheit. Er sagt, ich wollte das dieser Tage noch erledigt haben. In Hessen dagegen ist es noch anders. Der hessische Handwerker freut sich, wenn man ihn an ein nicht eingehaltenes Versprechen erinnert. Er sagt, ach, das war's. Ich habe doch heute Morgen noch gesagt, da war doch etwas, da war doch, ja, ist doch gerade gut, dass Sie angerufen haben. Ja? Also, wir neigen dazu, die Wahrheit stromlinienförmig anzuordnen. Ich glaube, das tun wir leider, und da würde ich mir auch gar nicht ausnehmen, manchmal auch im Blick auf den Glauben selbst. Aber Paulus sagt, nein, ich möchte im Reden über den Glauben nichts verschweigen. Ich möchte das Angenehme und das Schöne sagen, aber auch das Nervige und das Anstrengende, den Zuspruch und die Herausforderungen. Denn ich will, dass ihr im Glauben wächst, und dazu gehören immer beide Seiten. Verantwortung übernehmen heißt nichts verschweigen. Gehen wir weiter im Text. Nächste Folie, die Verse 22 bis 27. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, meinem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin, um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Deshalb erkläre ich hiermit vor euch allen, dass mich keine Schuld trifft, wenn irgendjemand, der diese Botschaft gehört hat, nicht gerettet wird. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang verkündet. Pause. Habt ihr das gehört, was Paulus da gerade gesagt hat? Manches überhört man ja, überliest man oder überhört man, vor allem, wenn es zu schnell vorgetragen wurde. Also wenn zu schnell gesprochen wurde, und ich weiß, das ist eine meiner Schwächen, dass ich schnell spreche. Ich habe allerdings mal von einem Evangelisten aus England gehört, der bei einer christlichen Konferenz genau das zu Beginn seiner Ansprache eingeräumt hat. Der hat gesagt, ich neige dazu, zu schnell zu sprechen. Wenn ich zu schnell spreche, heben Sie bitte die Hand und ich als guter Evangelist werde kommen und mit Ihnen beten. Das fand ich schön, das war schon befreiend, ja. Trotzdem werde ich den Schlüsselvers dieses Textabschnittes noch einmal langsam vortragen. Vers 24, da schreibt Paulus, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Wer von uns würde das sagen? Es liegt mir nichts an meinem Leben. Aber es ist typisch Paulus. Der gleiche Paulus schreibt zum Beispiel im Philipperbrief diesen erstaunlichen Satz, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe vor etlichen Jahren mal einen evangelistischen Vortrag in einer Stadt, ich meine in Bayern, gehalten. Da wurde ich kurz vor Beginn des Vortrags am Bahnhof abgeholt von einem Mitarbeiter der christlichen Gruppe, die das veranstaltete. Das war ein Student, der besaß ein Auto. Das Auto sah allerdings sehr studentisch aus. Ein alter, klappriger Kombi. Und da war hinten drauf auf die Heckscheibe in großen Buchstaben genau dieser Satz gepinselt. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Auf diesem Auto. Und ich dachte mir, toller Satz. Wenn ich allerdings auf der Autobahn hinter diesem Auto herführe, würde ich möglicherweise besonders viel Abstand halten. Aber wenn Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, oder wenn er hier sagt, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung, dann ist er so geworden, weil er sein ganzes Leben zu sich selbst gesagt hat, manches im Leben ist ein bisschen wichtig, manches ist ein bisschen wichtiger, aber nur eins, nur einer ist am wichtigsten. Manches ist ein bisschen wichtig, manches ist ein bisschen wichtiger, aber nur eins, nur einer ist am wichtigsten. Und das ist Jesus allein. Der wartet auf mich. Am Ende des Lebens steht er mit ausgebreiteten Armen und heißt mich willkommen. Und ich möchte, wenn ich in seine ausgebreiteten Arme laufe, zu ihm sagen können, ich habe deinen Auftrag erfüllt. Ich weiß, dass er mich in die Arme nimmt, egal was ich geschafft habe oder nicht geschafft habe. Aber ich möchte das so gerne sagen können. Ich stelle mir vor, das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn ich meine Kinder vom Kindergarten abhole. Manchmal rennen sie mir das letzte Stück des Weges entgegen und schon während sie mir entgegenlaufen, fangen sie an zu erzählen. Wir haben heute das gespielt und wir haben das gebastelt und wir haben uns gar nicht gestritten. Genauso möchte ich am Ende meines Lebens auf Jesus zulaufen, in seine ausgebreiteten Arme und sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe es nicht immer geschafft, aber ich habe mein Bestes gegeben, um deinen Auftrag zu erfüllen. Verantwortung übernehmen heißt, das Wichtige wichtig finden. Verantwortung übernehmen heißt, das Wichtige wichtig finden. Wir gehen einen Schritt weiter. Nächste Folie, die Verse 28 bis 32. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irrezuführen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so dass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Pause. Jetzt schließt Paulus direkte Tipps an die Gemeinde an. Kurz bevor er geht, gibt er noch Tipps an die Gemeinde. Das ist ein bisschen so, wie wenn man mit dem Zug abreist und der Zug steht schon am Bahnsteig. Man steht im Zug drin, vor der geöffneten Tür, und die schließt sich so langsam mit hydraulischen Tischen, und durch die sich schließende Tür hinaus ruft man auch den Menschen, die einen verabschieden, wichtige Anweisungen zu. Vergiss nicht, die Blumen zu gießen, und sei nett zu deiner Schwester und so. Genau so etwas sagt Paulus hier auch. Er gibt Tipps an die Gemeinde, genauer gesagt an die mittlere Leitungsebene der Gemeinde, Hauskreisleiter, Leiter von Dienstgruppen, Dienstbereichen. Und denen sagt er gleich zu Beginn unseres Abschnittes zweierlei, worauf es ankommt. Er sagt nämlich erstens, gebt Acht auf euch selbst. Zweitens, gebt Acht auf die ganze Herde. Erstens, gebt Acht auf euch selbst. Die Verantwortung, die ich für andere übernehme, die beginnt bei mir. Und ich kann nur das an andere weitergeben, das auch in mir selbst lebt. Ich habe einen alten Freund noch aus Studienzeiten, mit dem habe ich mich während der Studienzeit schon regelmäßig getroffen. Wir versuchen das immer noch, wir schaffen das nicht so regelmäßig, weil wir beide beruflich viel zu tun haben. Aber immer mal wieder treffen wir uns noch und reden miteinander über unser Leben, über unseren Glauben, beten füreinander, trinken ein Bierchen. Und sagen dann manchmal so Sätze wie, du, was du immer in deinen Vorträgen sagst, Gott liebt dich so, wie du bist. Das gilt auch für dich. Und wenn ich das höre, dann sage ich nicht, das ist ja eine vollkommen neue Information für mich. Sondern dann sage ich, danke, ich weiß das hier. Aber damit es hier hinrutscht, muss ich es manchmal hören von jemand anderem. Ich kann etwas an andere weitergeben, was auch in mir selbst lebt. Deswegen erstens, gebt Acht auf euch selbst. Zweitens, gebt Acht auf die ganze Herde. Paulus verwendet hier für die Leiter innerhalb der Gemeinde das Bild von Hirten und Herde. Alle Leiter innerhalb der Gemeinde, nicht nur der oberste Leiter, alle werden als Pastoren angesprochen, also als Hirten. Und viele Menschen mögen das Bild von Hirten und Herde. Das ist so ein heimliches, kuscheliges Bild. Erinnert so ein bisschen an Case de Court, ne? Kinderbibel von Case de Court kennt ihr vielleicht, wo die Leute alle keine Hälse haben. Unsere Kinder mögen die ganz, ganz dolle, ich auch. Ich mag dieses Bild von Hirten und Herde auch. Und ich möchte das gar nicht irgendwie madig machen und sagen, in Wirklichkeit ist das gar nicht so romantisch. Nein, ein schönes Bild. Ich möchte nur auf einen logischen Zusammenhang hinweisen. Der logische Zusammenhang lautet, wenn der Hirte für dich zuständig ist, dann bist du ein Schaf. So ist das. Wenn der Hirte für dich zuständig ist, dann bist du ein Schaf. Ja? Wenn unsere Leiter Hirten sind, sind wir die Schafe. Und bei allem Respekt und aller Sympathie für Schafe, Schafe haben es an sich, dass sie nicht immer so wahnsinnig fokussiert sind. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt kein Experte, aber mir scheint das schon aufgefallen zu sein. Schafe, nette, sympathische Tiere sind nicht immer so unglaublich fokussiert, so zielgerichtet, sondern sie haben es nötig, dass man sie auf den rechten Weg zurückweist. Paulus bleibt genau hier im Bild und sagt, genau das wird passieren. Es werden Wölfe kommen, die die Schafe zerstören oder ablenken wollen. Anders gesagt, es kann sein, dass falsche Vorstellungen unter euch aufkommen, irreführende Vorstellungen vom Gott und vom Glauben. Es kann sein, dass euch irgendjemand oder irgendetwas ablenken möchte vom Glauben. Es kann auch sein, dass einfach nur sich Sattheit einstellt und ihr deswegen nicht auf dem Weg des Glaubens bleibt. Und deswegen passt aufeinander auf. Und zum Aufpassen gehört möglicherweise auch, dass den rechten Weg weisen. Dass man zum Beispiel zu jemandem hingeht und zu demjenigen oder derjenigen sagt, ehrlich gesagt, ich glaube, das siehst du falsch. Oder ich glaube, das, was du da machst, das ist nicht gut für dich. Das gefällt Gott nicht und das ist auch nicht gut für dich selbst. Mit anderen Worten, es gehört dazu, dass wir einander ermahnen. Nun gibt es aus meiner Sicht eine goldene Grundregel für das Ermahnen. Und diese Grundregel lautet, ermahnen sollte nur der, der keine Lust dazu hat. Es gibt nämlich Menschen, die haben ein verdächtig großes Interesse daran, andere zu ermahnen. Und weil sie sich denken, ja, endlich kann ich mal sagen. Die sollten das lieber nicht tun. Während, wenn du sagst, eigentlich mag ich das nicht so gerne, ich will niemandem wehtun, aber der Mensch da, der ist mir so wichtig, dass ich das riskiere, dass es unangenehm wird, damit ich ihn oder sie auf den rechten Weg zurückführe. Das ist die richtige Motivation zu ermahnen. Dann ist das Ermahnen heilsam, vielleicht sogar nötig, damit Menschen auf dem Weg bleiben. Verantwortung übernehmen heißt, Acht geben auf die Schafe und auf das Schaf in mir. Wir gehen noch einen Schritt weiter, nächste Folie, Vers 33 bis 38. Paulus sagt, nie war ich auf Silber oder Gold aus. Keinen von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus der Herr selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Wir drücken auf Stopp. Damit endet Paulus mit diesen Worten und die Zuhörer spüren, hier ist etwas Besonderes passiert. Weil jemand für sie Verantwortung übernimmt und weil dieser jemand die Verantwortung an andere weiterreicht. Denn wir glauben ja nicht an Paulus, sondern wir glauben an Jesus. Und wir glauben, der gleiche Jesus, von dem Paulus redet und für den er lebt, der wirkt heute in dieser Gemeinde und durch diese Gemeinde hindurch. Er baut uns ein, er baut dich ein auf deinem Platz. Und auch ich bin nicht Paulus. Es gibt mehrere evidente Unterschiede zwischen mir und Paulus. Ich habe keinen Römerbrief geschrieben. Ich werde auch nicht den mediterranen Raum vollständig missionieren. Aber ich möchte, so wie Paulus, auch einmal zu Jesus sagen können, ich habe nichts verschwiegen und ich bin meinem Auftrag treu geblieben. Und wenn ihr euch das auch wünscht, dann stimmt doch bitte am Ende dieser Predigt ein, indem ihr sagt, Amen.